Guten Tag, ich begrüße alle herzlich zu dieser Bibelklasse, Folge 46 über das Matthäusevangelium. Wir stehen in Matthäus 21 und kommen heute zu Vers 12. Aber um den Zusammenhang noch besser vor Augen zu haben, lesen wir einfach in Matthäus 21 ab Vers 1, aber die Betrachtung geht dann eigentlich mit Vers 12 weiter. Darf ich bitten?
Als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage kamen, an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das euch gegenüber liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen: Der Herr braucht sie. Und zugleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen, brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf den Weg. Andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen: Hosanna, dem Sohne Davids! Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Volksmengen aber sagten: Dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Und Jesus trat in den Tempel ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er spricht zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Und es traten Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm, und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten: Hosanna, dem Sohn Davids, wurden sie unwillig und sprachen zu ihm: Hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen: Ja, habt ihr nie gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort.
Noch weiter? Ja, bitte.
Des Morgens früh aber, als er in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn. Und als er einen Feigenbaum an dem Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und er spricht zu ihm: Nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Und sogleich verdorrte der Feigenbaum. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen: Wie ist der Feigenbaum sogleich verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet: Hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Und als er in den Tempel kam, traten, als er lehrte, die hohen Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm und sprachen: In welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Auch ich will euch ein Wort fragen, und wenn ihr es mir sagt, so werde auch ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Woher war die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von Menschen? Sie aber überlegten bei sich selbst und sprachen: Wenn wir sagen vom Himmel, so wird er zu uns sagen: Warum habt ihr ihm denn nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen von Menschen, so haben wir die Volksmenge zu fürchten, denn alle halten Johannes für einen Propheten. Und sie antworteten Jesus und sprachen: Wir wissen es nicht. Da sagte auch er zu ihnen: So sage auch ich euch nicht, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue.
Vielen Dank, mal bis dahin. Wir haben letztes Mal den Einzug des Herrn Jesus nach Jerusalem betrachtet, Matthäus 21, 1 bis 11. Wir haben gesehen, das war ein ganz besonderer Tag. Der Jesus trat hier als Fürst auf in Israel. Und das war ein Tag, der in den Propheten sehr präzise angekündigt worden war, nämlich, das ist Wiederholung vom letzten Mal, Sacharja 9,9 sagt: Jerusalem soll jauchzen, siehe, dein König kommt auf einem Esel reitend. Und zugleich wurde die Prophetie in Daniel 9 erfüllt, dass nämlich am 173.880. Tag nach dem Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems der Messias kommen sollte als Fürst. Wir haben die Stelle letztes Mal so erwähnt und erläutert, aber schlagen wir doch noch auf Daniel 9. Das ist die berühmte Prophetie über die Jahrwochen. Und zwar lesen wir in Daniel 9, Vers 25.
So sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden...
Das reicht schon mal. Also, wir haben hier einen Befehl. Das haben wir letztes Mal nicht angeschaut. Also, das ist nicht Wiederholung. Ein Befehl in Vers 25. Wisse, verstehe. Und dieser Befehl gilt auch uns. Also, diese Dinge, die da stehen, die müssen wir wissen und wir müssen sie auch begreifen. Es wird ein Zeitpunkt angegeben, wo die Zeitrechnung beginnt und ein Zeitpunkt, wo sie endet. Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. In der gelesenen Version, das war zwar Elberfelder, aber das war Brockhaus. Liest du nochmals, heißt es nämlich ein bisschen anders.
Also von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Zeitpunkt an, als das ist in Klammern, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen.
Ja, das reicht. Also, in dieser Version wird das eigentlich dargestellt als etwas, das schon geschehen war. Er ging. Aber im hebräischen Text steht das nicht so. Min Moza da war, vom Ausgehen des Wortes, Lehashiv, wieder aufzubauen, Lehashiv ulivnot, also um wiederum aufzubauen, da steht nichts von, dass das schon geschehen ist. Also von dem Moment, wo ein Wort ausgeht, dass Jerusalem wieder gebaut werden sollte. Zur Zeit von Daniel 9, Das war während der babylonischen Gefangenschaft, ganz am Schluss derselben. Da war Jerusalem ein Steinhaufe, zerstört durch die babylonische Armee. Also eine Art Mariupol. Und dann wird hier gesagt, aber von dem Moment an, wo ein Erlass ausgehen wird, Jerusalem wieder aufzubauen, von da an kann man rechnen. Und zwar, ich lese jetzt in der Elberfelder CSV, und auch die Alte hatte das so, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Also, vom Ausgehen des Wortes, bis dass der Messias kommt als Fürst, da liegen 7 und 62, also 69 Wochen. In jeder Rabbinerbibel, da hat man, das ist die sogenannte Mikraot Gedolot, das ist eine Bibelausgabe in mehreren Bänden, und da hat man mit ganz großen Buchstaben den hebräischen Text, daneben die aramäische Übersetzung in kleineren Buchstaben und noch kleiner dann die Kommentare der berühmten alten Rabbiner. Und dann in noch kleineren Kommentare von weniger berühmten Rabbinern. Also man hat da eine ganze Bibliothek beieinander. Und in jeder Rabbinerbibel steht dann im Kommentar bei Wochen, Shavua, Woche, heißt Shavua Shanim, Wochen von Jahren. Aha, so dass jeder im Judentum weiß, hier geht es nicht um 62 und 7, also 69 Wochen von 7 Tagen, sondern es geht hier um Jahrwochen. Das heißt, eine Woche bedeutet 7 Jahre, nicht 7 Tage. Und darum kann man umrechnen, 7 und 62, 69 Wochen bedeutet 69 mal 7 Jahre. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Die prophetischen Jahre der Bibel sind immer Jahre von 360 Tagen, nicht 365. Das hängt zusammen, weil der biblische Kalender ist eine Mischung vom Mondjahr und vom Sonnenjahr. Und da muss also immer wieder das Jahr mit Schaltmonaten korrigiert werden, damit das Mondjahr ans Sonnenjahr angepasst ist. Aber das ist für die Prophetie ein bisschen kompliziert, weil dann auch nicht klar ist, ja, und mit welchem Schlüssel ist der Schaltmonat berechnet worden? Denn das hat in der Geschichte geändert. Und darum hat Gott grundsätzlich bei den prophetischen Jahren Jahre angegeben von 360 Tagen. Wir können mal kurz aufschlagen in der Offenbarung. Da geht es nämlich um die 70. Jahrwoche. Wir haben jetzt von 69 gelesen, aber es gibt noch eine 70., die aber für die Endzeit ist, und die wird eingeteilt in 3,5 und 3,5 Jahren. Aber wenn wir schauen in Offenbarung 11, wie darüber gesprochen wird, dann heißt es, darf ich bitten zu lesen, Offenbarung 11, Vers 2 und dann Vers 3.
Und der Hof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate. Und ich werde meinen 2 Zeugen Vollmacht geben und sie werden 1260 Tage weissagen, mit Sacktuch begleitet. Diese sind die 2 Ölbäume und die 2 Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen.
Jawohl. Also in Vers 2 wird von den letzten 3,5 Jahren gesprochen, wo der Tempel zertreten wird. Und das ist eine Periode von 42 Monaten. Ist klar, 42 Monate, das sind 3,5 Jahre. 12 plus 6. Ja, 42. Und in Vers 3 wird von den ersten 3,5 Jahren gesprochen und das wird gleichgesetzt mit 1260 Tagen. Und heutzutage braucht man einen Taschenrechner dafür. Früher konnte man das anders rechnen. Und wenn wir rechnen, 1260 geteilt durch 3,5, das gibt, man kann es daheim nachprüfen, oder jetzt ein bisschen versteckt, Gibt 3,5 Jahre.
Ja. Ist da
360
Tage im Jahr gemeint oder
350? Eben, 1260 durch 3,5 gibt 360. Und das ist nämlich genau die Mitte vom Mond- und vom Sonnenjahr. Das Mondjahr ist ja 354, nicht ganz genau, 354, und das Sonnenjahr ist 365, nicht ganz genau, die Mitte 360. Und zum Beispiel gibt es ja eine Prophetie in Jeremia 27 und 29, dass die Herrschaftszeit von Babylon, die sollte 70 Jahre dauern. Und am Ende davon würde Babel von Gott gerichtet werden. Und tatsächlich kann man das berechnen. Die Babylonier hatten ja damals, zur Zeit von Daniel, das Assyrische Reich besiegt. 612 fiel die Hauptstadt Ninive und es gab dann noch weitere Kriege bis 609. Und ich habe das noch nicht so lange her, dann noch die Belege gefunden, dass es noch ein paar Kriege gab bis 308 vor Christus. Und dann war wirklich fertig. Dann war das assyrische Weltreich neu, vollkommen ersetzt durch das babylonische Weltreich. 608. Und nun, das ist klar, die Perser und Meder haben Babylon erobert in dieser Nacht, als Belsazar dann mit einem Schwertstreich am Ende seiner Party beseitigt worden war. Das war im Herbst 539. Und diese Zeitspanne von 608 bis Herbst 539, da bringen wir genau 70 Jahre rein, aber von 360 Tagen. Sonst geht es nicht auf. Aber so stimmt's. Und es heißt übrigens dort in Jeremia nicht, die Juden werden 70 Jahre in Babylon sein. Die waren nämlich 67 Jahre von 606, das ist die Wegführung von Daniel 1,1, bis 539, 67 Jahre. Aber in Jeremia heißt es, dass die Herrschaftszeit von Babel über all die Völker im Nahen Osten, die wird 70 Jahre dauern. Und es waren genau 70 Jahre. Aber von 360 Tagen. Und so haben wir auch in der Offenbarung die letzten 7 Jahre, bevor Jesus Christus als König der Welt und Richter der Welt kommen wird, das wird eben eine Periode sein von 7 Jahren zu 360 Tagen. Aber Daniel spricht eben über die 69 vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen. Das hat sich dann erfüllt in den Tagen von Nehemia 2. Das war das Jahr 445 vor Christus, als der persische König Artaxerxes Nehemia die Erlaubnis gab, er darf heimkehren ins Land und Jerusalem wieder aufbauen. Und das wird dort angegeben, das war im 20. Jahr seiner Regierung, also umgerechnet 445 vor Christus, und zwar im Monat Nissan, das entspricht bei uns März, April, das ist der Passamonat, Nissan. Und von da weg 69 mal 7 mal 360 Tage. Und wirklich, man kann das durchrechnen, da kommt man genau auf diesen Apriltag 32 nach Christus, als der Herr Jesus als Fürst und Messias nach Jerusalem eingeritten ist. Und das ist Wiederholung. Letztes Mal habe ich dann noch die Stelle angegeben im Lukas-Evangelium, wo der Herr Jesus beim Einzug sagt, oh, hätte doch Jerusalem an diesem deinem Tag erkannt, was für einem Heil dient. Und er sagt also, dieser Tag war der Tag Jerusalems. Ja, natürlich. Denn es war der 173.088. Tag nach dem Erlass zum Wiederaufbau von Jerusalem, und dann kam der Messias als Fürst. So ist er eingeritten. Und wenn wir jetzt noch weiter darüber nachdenken, stellt sich die Frage, ja, warum heißt es dann 7 und 62 Wochen? Warum steht nicht 69 Wochen? Die Antwort ist eigentlich, wenn man es weiß, ist es einfach. Aber es ist so wie in der Mathematik, nicht wahr? Wenn man stundenlang jemandem erklärt und dann versteht er ganz schnell. Plötzlich ist alles so schnell klar. Aber eben, man muss lange erklären. Und das ist da genauso. Es wird nämlich gesagt, in Vers 25 am Schluss, Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden. Und zwar im Drangsal der Zeiten. Also Jerusalem, da gab es den Erlass, Jerusalem wieder aufzubauen. Nehemia ging, hat die Stadt, zuerst die Stadtmauern aufgebaut und dann wurden die Häuser und alles in der Stadt aufgebaut. Und das hat sich erstreckt über 49 Jahre. Und dann, nach diesen 7 Jahrwochen, war die Stadt wieder vollkommen. Zahl 7 ist ja die Zahl der Vollkommenheit. Also symbolisch hat es eine Bedeutung und wörtlich. Manche denken, symbolisch und wörtlich, das muss immer das Gegenteil sein. Nein, es kann etwas wörtlich und symbolisch sein. Ja, die 7 Schöpfungstage sind auch wörtlich 7 Schöpfungstage gewesen, aber das bedeutet symbolisch, und da war alles vollkommen erschaffen. Am 7. Tag stand alles vollkommen da. Und eben 7 Jahrwochen, um die Stadt wiederherzustellen. Das sollte eine schwierige Zeit sein. Israel war damals ständig militärisch bedroht. Und dann im Anschluss kamen die 62 Jahrwochen. Und liest du nochmals, sondern jetzt weiter in Vers 26.
Und das Volk eines kommenden Fürsten.
Nochmals von Anfang des Verses und nach, bitte.
Und ja. Nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören und sein Ende ist in einer Überflutung. Und bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstungen.
Danke. Also, es heißt, Straßen und Gräben werden wieder aufgebaut werden und das war eben während 7 Jahrwochen, 49 Jahren. Und dann kam die 62 und jetzt heißt es, und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan oder ausgerottet werden und nichts haben. Übrigens mag sich jemand fragen, warum steht in meiner Übersetzung der Messias und auch schon in Vers 25 bis auf den Messias, den Fürsten, und in der Übersetzung wurde übersetzt, ein Fürst, ein Messias. Ein Messias oder ein Gesalbter. Nun, auf Hebräisch steht hier das Wort Maschiach. Das ist der Titel für den verheißenen Erlöser. Aber ohne Artikel steht hier nicht Hamaschiach. Das heißt der Messias. Und im Hebräischen ist das eben so, dass man manchmal Maschiach braucht mit Artikel und manchmal ohne Artikel. Im Englischen genau gleich. Auf Deutsch sagen wir immer der Messias, ja? Aber auf Englisch sagt man, when Messiah will enter Jerusalem. Also, wir sagen nicht unbedingt, when the Messiah will enter. When Messiah, und es ist klar, der Messias Jesus, ja? Aber man sagt das ohne Artikel. Von einer Sprache zur anderen ist der Gebrauch des Artikels nicht gleich. Im Englischen ziemlich anders. Also da wird oft der Artikel nicht verwendet, während wir ihn im Deutschen verwenden müssten. Und darum auch hier, Mashiach Nagid, das ist nicht irgendein Gesalbter, sondern es ist, im Englischen würde man sagen, Messiah, the Prince. Ja, und es ist klar, wer Messiah ist, wer Messias, der Messias ist. Und so ist das also nicht etwa unbestimmt, weil der Artikel fehlt, sondern Mashiach meint einfach, eben der bekannte, verheißene Erlöser. Aber haben wir gesehen, es wird gesagt, bis auf den Messias, den Fürsten, Vers 25, also 173.880 Tage und dann an diesem Tag, von dem wir gelesen haben, Matthäus 21, kam der Herr Jesus nach Jerusalem. Aber nachher haben wir gelesen, in Vers 26, und nach den 62 Jahrwochen wird der Messias weggetan werden. Zuerst die 7, dann die 62, aber jetzt nach. Es wird nicht gesagt, wie lange nach. Einfach in der Folge, nicht wahr? Aber jetzt, wenn wir Matthäus 21, 22, 23 und so weiter studieren, werden wir sehen, 5 Tage nachher wurde der Messias ausgerottet. Weggetan, ausgerottet. Also es war klar in Daniel, wenn der Messias kommt als Fürst, in der Folge wird er ermordet werden. Und dann haben wir noch dazu gelesen, und nichts haben. Was heißt das, und nichts haben? Hebräisch, wir ein lo. Also, und nichts wird ihm sein, ganz wörtlich. Er wird nichts haben. Er wird kein Friedensreich haben. Kein Königreich, wo er regiert über die ganze Welt und die ganze Welt ist ihm unterworfen. Und das ist sehr wichtig, weil wenn man mit orthodoxen Juden spricht, wird immer das Argument kommen, Jesus kann nicht der Messias gewesen sein. Warum? Sonst müsste es seit 2000 Jahren Frieden geben. Aber wir haben Krieg bis zum heutigen Tag. Und dann habe ich einmal erklärt, wenn es Frieden gäbe seit 2000 Jahren, dann wäre Jesus nicht der Messias. Ja, weil hier wird gesagt, er wird ermordet werden und nichts haben. Also kein Friedensreich. Das muss so sein, sonst wäre er ja gar nicht der Messias. Denn dann hätte er ja das gar nicht erfüllt. Und so kann man das gerade den Spieß auf den Kopf drehen. Und ich habe das also auch schon erlebt, dass ein Orthodoxer wirklich überzeugt wurde, dann muss Jesus der Messias sein. Ja, das ist fantastisch, diese Prophetie. Man kann wirklich beweisen, dass Jesus Christus der Messias ist. Und dann heißt es aber weiter, eben der Messias wird weggetan, ausgerottet werden und nichts haben. Dann heißt es, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Es wird nicht gesagt, wie viel später. Aber es ist klar, das und deutet an, ein Ereignis in der Folge. Da wird also ein Volk kommen, das wird die Stadt Jerusalem zerstören. Also, jetzt hat die Prophetie gerade gesagt, vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wieder aufzubauen, also aus dem Zustand von einem Mariupol zu erheben, um dann eben zu warten, bis der Messias kommt und die Stadt besucht. Danach soll ein Volk kommen, macht wieder alles dem Erdboden gleich. Und zwar die Stadt und das Heiligtum. Und das ist genau geschehen nach der Kreuzigung. Im Jahr 70 sind die Römer gekommen, sie haben Jerusalem dem Erdboden gleich gemacht und den zweiten Tempel zerstört. Und er ist nicht mehr wieder aufgebaut worden bis heute. Das ist so dramatisch, diese Abfolge. Und sie macht auch klar, die Folge der Ermordung des Messias, dass er weggetan wird, sollte sein der Untergang Jerusalems und des Tempels. Da gibt es einen ganz direkten Zusammenhang. Und wenn man das so vor Augen hat, dann wird Palmsonntag so etwas Besonderes. Also dieser 10. Nissan, 5 Tage vor der Kreuzigung, da kam der Herr Jesus nach Jerusalem und wir haben letztes Mal gesehen, das war also gerade vor dem Passafest, aber die haben da etwas ganz Ungewöhnliches gemacht. Was hat die Volksmenge gemacht? Das ist Repetition. Was haben wir gelesen? Was hat die Volksmenge gemacht beim Einzug? Kleider und weiter? Zweige von den Bäumen. Und in den Parallelstellen erfährt man sogar insbesondere Palmen, Wedel. Ja, aber das ist nicht gerade typisch Passa. Palmenwedel. Wann nennt man die Palmenwedel? Sukkot, am Laubhüttenfest im Herbst, nicht am Passafest im Frühjahr. Und ganz wichtig ist, das Laubhüttenfest ist ja das Fest, das hinweist auf das tausendjährige Friedensreich. Darum steht in Sacharja 14, wo beschrieben wird, wenn der Messias kommen wird in Macht und Herrlichkeit als Richter der Welt, auf dem Ölberg werden seine Füße stehen und er wird König sein, dann heißt es, alle Völker, die dann noch überleben werden, die müssen jedes Jahr zum Laubhüttenfest nach Jerusalem kommen. Warum? Das machen wir heute nicht. Natürlich nicht, wir sind nicht im tausendjährigen Reich. Aber im tausendjährigen Reich wird das so sein. Nicht nur Israel, sondern auch die Völker werden das Laubhüttenfest feiern. Die kommen nach Jerusalem, weil das Laubhüttenfest immer ein Hinweis war auf den König, der einmal kommen wird, um zu regieren. Und da kam der König nach Jerusalem und sie nehmen die Palmen. Aber es war nicht Laubhüttenfest, es war Passafest. Er sollte kommen als Lamm Gottes nach Jerusalem. Und das war, wie gesagt, Sonntag, 10. Nissan. 10. Nissan, das ist ja 4 Tage vor dem Tag, an dem man das Passalamm schlachten musste. Schauen wir mal, 2. Mose 12, da wird das erste Passa. Beschrieben, Gott sagt in 2. Mose 12, lesen wir Verse 1 bis 6.
Und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten, dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein, er sei der erste von den Monaten des Jahres. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. dieses Monats, da nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinen Nachbarn, der sein Haus am nächsten wohnt, nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder isst, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges, soll es für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den 2 Abenden schlachten.
Jawohl. Und dann, wie gesagt, dann sollen sie das Blut des Lammes an die Pfosten und an den Türsturz tun. Ja, also am 10. Nissan wurde das Passalamm in Verwahrung genommen. Ganz Israel nahm das Passalamm in die Häuser. Und das war auch eine Zeit, wo die Kinder mit dem Lamm spielen durften zu Hause. Man muss sich vorstellen, ein Lamm im Wohnzimmer. Und die Kinder haben Riesenfreude. Und es entsteht auch eine emotionale Beziehung zu diesem wunderbaren Tier. Aber dann am 14. musste der Vater das Lamm schlachten. Das war ganz schlimm für die Kinder. Aber sie mussten lernen, wie schlimm es ist, wenn einmal der Messias kommen sollte und er sollte geschlachtet werden. Für unsere Sünden. Und sein Blut geben. Aber nun sehen wir, am 10. Nissan kommt der Herr Jesus nach Jerusalem, als Fürst gefeiert. Das Lamm kommt in Verwahrung, um dann eben schließlich in Jerusalem, vor den Toren Jerusalems, als Passa zu sterben. Also diese Bedeutung muss man vor Augen haben. Genau an diesem Tag musste dieser Einzug geschehen. Eben 4 Tage vor dem Schlachten der Passalämmer, am 173.880. Tag nach dem Erlass, Jerusalem wieder aufzubauen. Und es musste geschehen am Sonntag. Warum? Ich habe ja letztes Mal aus dem Talmud vorgelesen, diesen kurzen Abschnitt aus dem Traktat Tamid, wo erzählt wird, welche Psalmen im Tempel jeweils an welchem Wochentag gesungen wurden. Das ist die Wiederholung von letztem Mal. Und da haben wir gesehen, am Sonntag wurde immer Psalm 24 gesungen. Montag Psalm 48 und so weiter. Das sind ganz bestimmte Psalmen, die für die Wochentage festgelegt sind. Und wir haben letztes Mal Psalm 24 gelesen und dort heißt es, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Und es wird dort gesagt, ihr Tore Jerusalems, hebet eure Häupter, das einziehe der König der Herrlichkeit. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Also genau an diesem Sonntag wurde, wie an jedem Sonntag, wurde gesungen, erhebt eure Häupter, ihr Tore, ihr alten Tore von Jerusalem, damit der König einziehe. Und das ist genau geschehen. Das ist sensationell, diese Übereinstimmungen, nicht wahr? Und was man auch gemacht hat im Judentum, bis zur Zerstörung des Tempels, war das ganz normal. Man hat in den Synagogen im Land immer an jedem Wochentag die Abschnitte der Schöpfungstage gelesen. Also, an diesem Sonntag, 10. Nissan, wurde 1. Mose 1, ab Vers 1 gelesen. Können wir aufschlagen? Wir lesen 1. Mose 1 bis 5.
Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis, und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein Tag.
Jawohl. Also die Bibel beginnt mit dem Sonntag. Es gibt ja viele, die haben eine innerliche Aversion gegen Sonntag. Wirklich, also muss man dann mal aufs Internet gehen, und aber dann nicht dort auf diesen Seiten bleiben, wo wirklich eine Aversion gegen Sonntag und Gottesdienst am Sonntag. Der Sonntag, das ist der Beginn der Bibel. Am Sonntag hat Gott die Welt erschaffen. Natürlich, in der Bibel steht nicht Sonntag, sondern ja, also hier Yom Echad, und das ist dann das, was man bezeichnet als Yom Rishon, Tag Erster. Und wie sagt man Sonntagsschule auf Hebräisch? Also Sonntag heißt Yom Rishon, also Bet Sefer, Haus des Buches, des ersten Tages. Bet Sefer Yom HaRishon. Das ist die Sonntagsschule. Ja, also, Yom Rishon ist der Sonntag und damit beginnt die Bibel. Und zwar haben wir hier die Erde beschrieben in Vers 2, in Finsternis gehüllt. Tiefe Dunkelheit. Und Unruhe lag über der Tiefe. Tiefe Tehom im Hebräischen bezeichnet, wie die Elberfelder in der Fußnote bemerkt, eine tiefe, rauschende Wassermenge. Die Erde in Finsternis gehüllt, in Unruhe, von Unruhe gekennzeichnet. Und dann sagt Gott, Yehi Or, es werde Licht. Vayhi Or, und es ward Licht. Das Licht scheint in die Dunkelheit hinein. Und der Herr Jesus kam vom Ölberg hier. Der liegt in Jerusalem. In welcher Himmelsrichtung? Im Osten. Wenn man das nicht weiß von der Karte, dann weiß man es aus der Bibel. In Zacharia 14 heißt es, wenn der Herr kommen wird auf dem Ölberg, heißt es, der Ölberg, der im Osten liegt von Jerusalem. Ja, im Osten. Also dort, wo jeden Tag die Sonne über dem Horizont aufgeht. Dort kam der Herr Jesus, das Licht der Welt. Er sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Das Licht kommt vom Ölberg in die Dunkelheit Jerusalems. Natürlich hat die Masse enthusiastisch geschrien an diesem Tag. Aber 5 Tage später war eine Volksmenge vor Pilatus, die sagt, er werde gekreuzigt, er werde gekreuzigt. Die Stadt war von Unruhe erfüllt und die Führerschaft in Jerusalem hat bereits eben die Pläne gehabt, dieser Mann muss weg. Das ist die Dunkelheit Jerusalems. Und er kommt als Licht der Welt genau am ersten Tag hinein. Und das Wunderbare ist, ich habe letztes Mal schon gesagt, die Evangelien benutzen 30% ihres Textes nur für diese Woche. Und das heißt also, das ist der totale Fokus der Evangelien, diese letzte Woche, die Leidenswoche, ab Palmsonntag. Und die Evangelien beschreiben jeden Tag der Woche. Also Sonntag, dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Schabbat und dann der erste Tag der Woche, wo der Herr Jesus auferstanden ist. Und jedes Mal passt das, was an dem Tag geschehen ist, mit dem jeweiligen Tagespsalm überein. Nicht nur einmal wie Psalm 24, so als Zufallstreffer. Nein, nachher am Montag mit Psalm 48, genauso. Die Psalmen passen immer genau zum Geschehen. Und, wie haben wir gesagt, in der Synagoge wurde dann am Montag der Abschnitt gelesen mit dem zweiten Schöpfungstag. Das passt genau. Zum Montag in der Passionswoche. Und dann der dritte Tag. Das passt genau mit dem dritten Tag in der Passionswoche. Und darum ist es ganz wichtig, dass man die Evangelien genau liest und die chronologische Reihenfolge der Tage genau beachtet. Und das wird oft nicht gemacht. Und da gibt es Leute, die sagen, ach was, ihr glaubt noch an Karfreitag. Das ist doch eine Erfindung der katholischen Kirche. Jesus Christus ist nicht an Karfreitag gestorben. Das wären ja dann nicht 3x24 Stunden. Nicht wahr? Von Karfreitag und Sabbat und erster Tag bis zur Auferstehung, erster Tag der Woche. Und die sagen, nein, das ist alles ganz anders, das muss man, die Chronologie muss man ganz anders sehen. Die machen alles kaputt. Also wird die ganze Ordnung mit diesen Tagespsalmen, mit den Schöpfungstagen, wird alles kaputt gemacht und sie gehen einfach über den Bibeltext hinweg. Jetzt haben wir doch gelesen ab Vers 12, Matthäus 21, Vers 12. Lies nochmals.
Wie weit?
Nur Vers 12.
Und Jesus trat in den Tempel ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften.
Danke. Wann ist das geschehen? An welchem Tag? Am Montag, aber da steht ja nichts. Es heißt ja einfach, dass der Herr da eingezogen ist nach Jerusalem, Verse 1 bis 11, und dann heißt es, und Jesus trat in den Tempel. Markus 11. Es ist eben so, wir haben 4 Evangelien und 2 Evangelien haben das besondere Anliegen, die Dinge in der zeitlichen Reihenfolge vorzustellen. Und 2 Evangelien sind schon auch grundsätzlich in zeitlicher Reihenfolge, in dem Sinn, dass die Geburt Jesu zum Beispiel am Anfang ist und die Passion am Schluss, natürlich. Aber oftmals werden die Erzählungen nach inhaltlichen Kriterien geordnet, um so inhaltlich einen Zusammenhang herzustellen. Und es ist also so, Markus und Johannes sind ganz wichtig für die Chronologie, für die genaue Abfolge der Zeit. Matthäus und Lukas, die haben oft die Themen eben thematisch zusammengestellt, ohne unbedingt genau eine spezifische Zeitangabe zu machen. Was wir hier haben in Vers 12, und das ist sehr wichtig, das muss man sich merken, das ist die Methode der unbestimmten Zeitangabe. Die Methode der unbestimmten Zeitangabe. Das ist ganz wichtig, auch später für die Auferstehungsberichte. Es gibt Leute, die sagen, ich habe versucht, die Auferstehungsberichte der Evangelien zusammenzubringen. Geht überhaupt nicht. Unmöglich. Die Bibel ist falsch. Als ich ein Kantonsschüler war, da war ich in der Bibelgruppe und dann sagt ein Physiklehrer, der da war, ich habe versucht, die Auferstehungsberichte zusammenzubringen und es ist mir nicht gelungen. Aber er hat schon zum Ausdruck gebracht, das muss man zusammenbringen können, aber ich bringe es nicht zusammen. Und da bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, ich könnte ihm die Zusammenstellung geben. Die hatte ich nicht selber erfunden. Aber Kaup hatte das schon in einem Buch, Biblische Fragen, altes Buch, hat er das wunderbar behandelt. Das war übrigens ein Bäcker, nicht ein Physiker. Und der hat selber Hebräisch und Griechisch gelernt. Und zwar so, der ging mit dem Kinderwagen spazieren. Gehört sich für einen Vater, oder? Muss helfen. Klar. Spazieren hat er Lehrbuch hat gelernt. Und solche Leute, ist fantastisch, die das Wort Gottes lieben. Und die können Erkenntnis haben, das hat ein, je nachdem, ein Intellektueller nicht. Ja, und dann habe ich ihm das so sagen können. Und es gibt noch mehr Literatur, es geht zusammen. Aber unter anderem ist ganz wichtig, dass man wissen muss, es gibt die Methode der unbestimmten Zeitangabe. Dass also in gewissen Evangelien eben nicht genau spezifiziert wird, jetzt wie das zeitlich genau ist, anderswo aber schon. Und dann muss man alles nehmen, Schluss, passt alles zusammen wie ein Puzzle. Ist doch wunderbar. Also hier auch, Matthäus betont eben, der König kommt und er macht Ordnung in Jerusalem. Aber die Betonung ist nicht, wann das jetzt genau war. Aber Peter hat uns gesagt, wir müssen Markus aufschlagen. Und zwar Markus 11, Verse 1 bis 11, da haben wir den Einzug des Herrn Jesus nach Jerusalem. Genau, die Parallelstelle. Und dürfen wir hören, Vers 11, 10 und 11. Da rufen die Leute.
Gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters David, Hosanna in der Höhe. Und er zog in Jerusalem ein, in den Tempel. Und als er über alles umhergeblickt hatte, ging er, da es schon spät an der Zeit war, mit den Zwölfen nach Bethanien hinaus.
Ah, es war zu spät für die Tempelreinigung. Keine Zeit mehr. Der Tempel wurde bald geschlossen. Nachts konnte man nicht auf Besuch gehen in den Tempel. Wurde alles geschlossen und die Wächter mussten ihre Plätze einnehmen an den Toren. Und der Herr Jesus ging also nach diesem Einzug in den Tempel und hat ihn nochmals angeschaut. Er liebte den Tempel. Er nennt ihn ja bei der ersten Tempelreinigung in Johannes 2 das Haus meines Vaters. Macht das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhaus. Er liebte den Tempel. Und da sehen wir, er ging in den Tempel und als er über alles umhergeblickt hatte, ging er. Also hat nochmals die verschiedenen Gebäude, königliche Säulenhalle, das Tempelhaus, Gold überzogen, die Säulenhalle Salomos, das Tor der Erstgeborenen und das Wassertor und das Tor des Feuerherds, da wo die Priester schliefen, all die Gebäude, darüber geschaut. Und dann ist er gegangen. Er hat gesehen, das geht nicht. Der Tempel ist unrein. Jerusalem ist in Finsternis gehüllt. Aber dann geht er nach Bethanien, in das Haus von Lazarus, Maria und Martha. Dort war er willkommen. Dort war die Tür offen für ihn. Und dann sagt eben Vers 12, dürfen wir hören? Ja. Und da machen wir gleich Pause.
Und als sie am folgenden Tag von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn.
Jawohl, und dann kommt das mit dem Feigenbaum und in Vers 15.
Und sie kommen nach Jerusalem und er trat in den Tempel und begann die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um.
Danke. Also, jetzt ist klar. Das war am nächsten Tag, am Montag. Und das wird uns jetzt hilfreich sein nach der Pause, um da weiterzugehen.